Ja, guten Tag. Wir waren also in. Wir sind Lockvögelbaby mit seinem austauschbaren Titel, mit seinen Schildern, die man reinstecken kann, mit seiner eigenartigen Didaktik durch den vorgetäuschten Schulbuchumschlag, mit einem Motto des amerikanischen Drogenpoeten Tully Kupferberg, einer Widmung an das österreichische Bundesheer und einem Was bisher geschah, wie wir es aus den Heften kennen. Das habe ich Ihnen vorgelesen letztes Mal und Sie haben wahrscheinlich den Eindruck mitgenommen, dass es da keine Geschichte gibt, dass die Handlung verschüttet ist, wenn es sie je gegeben hat, dass sie aufgelöst ist, dass sie vielleicht irgendwo untergründig läuft, aber das hat sie eigentlich niemand in der Zeit gefunden. Das ist ein ästhetisch bemerkenswerter Schritt, denn wir haben es mit einer politisch und auch intellektuell linken Autorin zu tun. Das ist ganz deutlich gerichtet gegen die antimodernistische Ästhetik des Georg Lukács. Das war zu befürchten. Das kennen Sie von E.T.A. Hoffmann, den Kater Moore, der die Papiere, die der wahnsinnige Kapellmeister Kreisler zusammen, also beschreibt, verwirrt. Und die Geschichte zerstört sich uns als Leser, weil der Kater Moore die Papiere verwirrt hat. Das passt jetzt insofern rein, obwohl ich das nicht mit Absicht gemacht habe, weil das sozusagen einer der Beginnpunkte jener Ästhetik ist, die das Ganze zerstört. Ja? Und E.T.A. Hoffmann ist in der Romantik platziert und in der Romantik beginnt eben das Fragment und die abgebrochene Erzählung oder die Rahmenerzählung, die dann untergründig irgendwo weitergeht. Das erste Mal über dieses Ganze zu triumphieren. Das ist ein ganz unbestimmter Ausdruck, auch wenn ich ihn jetzt dadurch adle, dass ich Foucault zitiere, es gibt kein Ganzes, aber das Ganze, das ist eben das Bemühen um vielleicht doch, um den Realismus und um die Nachvollziehbarkeit und damit auch um die Geschlossenheit einer Geschichte. Von Geburt bis zum Tod. Von der Gründung eines Handelshauses der Buddenbrooks bis zum Niedergang dieses Handelshauses. Eine geschlossene Geschichte. Und dagegen hat sich eigentlich schon auf der malerischen Ebene der Impressionismus gewehrt, mit dem ja in einer gewissen Weise die künstlerische Moderne begonnen hat. Also unser Bewusstsein ist nichts anderes als eine Summe von Eindrücken. Und der berühmte Heuhaufen besteht eben nicht daran, dass der Maler, der im Freien malt, das Bild des Heuhaufen fixiert, sondern dass sich umgekehrt unzählige Eindrücke, die er malt, zu einem Bild, das dann als Heuhaufen konsumierbar und kommunizierbar ist, verdichtet. Das heißt, da beginnt sozusagen der Kampf gegen das Ganze und hier stehen wir dann nur mehr vor einem unverbindlichen Spiel von Eindrücken, die wechseln. Unzählige Namen tauchen auf, diese Namen sind in verschiedenen Rollen, berühmte Namen wie die der Beatles, oder des heute, denke ich, unbekannten Heintje. Mamachi, schenk mir ein Pferdchen. Ein Pferdchen wäre mein Paradies. Und am Schluss stirbt die Mama und der Heintje singt Mamachi. Diese Pferde, die vom Leichenwagen, meint ich nicht. Dann der Elvis, wenn wir schon beim Sänger sind. Die Conny, die die Badehose eingepackt hat. Batman mit seinem Robin, aber auch reale Figuren wie Frank Zappa, Rex Kildo und die Kennedys. Es ist der Autorin ganz offensichtlich eine Lust, das Klischee, das mit einem bestimmten Namen verbunden ist, entweder zu reproduzieren oder zu variieren oder es zu konterkarieren. Ja? Es ist das, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, es ist das Klischee von Marilyn Monroe als der begehrenswerten Frau, was die Option auftauchen lässt, eine Monroe reinzubringen, die hässlich ist, oder eine Monroe, die ein schreibendes männliches Ich kalt lässt. Marilyn Monroe betritt nackt den Raum. Das lässt mich kalt. Das ist ein harter Satz. Ja? Also Sie sehen, dass einfach die bloße Konstatierung eines Namens, der mit einem Zeichensystem fix mental verankert ist, einen sehr großen Spielraum eröffnet. Und das ist sozusagen etwas Neues. Ne? Das hat man nicht, wenn man die Buddenbrooks schreibt. Ja? Da ist man an die Ablaufgeschichte von menschlichen Beziehungen gebunden und da ist man einer selbst erfundenen Figur verpflichtet und man muss diese Figur plausibel gestalten und ähnliches. Während durch das bloße, ich bleibe bei meinem Beispiel, durch den bloßen Namen Marilyn Monroe hat man im Publikum bereits etwas ausgelöst und man kann eben mit dem ganz verschiedene Effekte erzielen. Und das macht sie und das Gleiche macht sie mit sprachlichen Regeln. Die Verletzung der sprachlichen Regel ist ja eigentlich eine Sünde. Das wird uns in der Schule beigebracht. Es gibt unzählige Bücher von Sprich Deutsch, außer die sprachliche Regel wird um eines ästhetischen Zweckes willen gebrochen. Also in dem berühmten Gedicht von Else Lasker Schüler, brauche ich nicht aufschreiben, das blaue Klavier, wird eine sprachliche Regel gebrochen, ein Wort wird zweimal verwendet und das macht einen unwahrscheinlichen Effekt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte. Und am Ende des Gedichtes heißt es, ach, liebe Engel, öffnet mir, Bindestrich, ich aß vom bitteren Brote, Bindestrich, und jetzt kommt der Fehler, mir lebend schon die Himmelstür, auch wieder dem Verbote. Und diese zwei Mirs machen einfach einen Eindruck. Aber hier wird noch festgesetzt, dass der Bruch der sprachlichen Regel einer Rechtfertigung bedarf. Ja? Und das gehört ja schon zur Wiener Gruppe dazu, dass das Regelbrechen und dass das Austauschen von Buchstaben, dass das einfach einen eigenen Effekt erzielt. Also das wird ja im Zusammenhang mit einem gewissen Politiker immer wieder zitiert, dass links und rechts schwer zu unterscheiden sind. Das ist aber keineswegs der Anfang. Das ist aber auch ein Verfahren, das das Ganze unsichtbar macht und an die Stelle dieses Ganzen etwas ganz anderes tritt, nämlich beispielsweise ein Rhythmus. Es ist eine sehr, sehr, sehr interessante Konstatierung, dass zwei der wichtigen, großen Nachkriegsschriftsteller doch irgendetwas mit Musik zu tun hatten, nämlich Jelinek und Bernhard, und damit beide ein bestimmtes Gefühl für Rhythmus, ein sehr anders geartet haben. Nur wenn Sie sich hier in den Lockvögeln die Rhythmen anschauen, dann tauchen die auf und verschwinden. Sie können manchmal da sitzen und Sie können das vor sich hinsprechen und können versuchen, was ist das eigentlich? Ich bilde mir ein, aber ich bin solchen Sachen gegenüber sehr skeptisch. Ich hätte einen Blues drinnen gefunden, aber wie gesagt, da muss man selbstkritisch sein, weil diese Interpretation von literarischen Werken nach musikalischer Form kann manchmal kräftig schiefgehen. Viel wird rekurriert auf Fernsehserien, und das ist einer der Gründe, liebe Kollegin, warum ich so auf die Wichtigkeit dieser Fernsehwelt für Jelinek eingegangen bin, auf Arztserien, auf Volksmusik, auf Schlagersängerwettbewerbe, auf die Bambi-Wettbewerbe, auf Nachrichten, auf Bonanza und auf die mythologischen Geschichten über die Superreichen und die Erfolgreichen. Noch einmal, das ist eben Ihre Selbstinterpretation. Ich war eingesperrt und ich habe das gebraucht, und sie hat das also wirklich in einem ungeheuren Ausmaß in diesem Text und in Michael ausgenutzt. Man kann das als Beginn einer Auseinandersetzung mit der Populärkultur sehen. Nur, warum führt man die? Hier gibt es sehr verschiedene Positionen. Es gibt den John Kerry, denn sein Buch hat einen Titel, der schon die These liefert, nämlich der Hass auf die Masse. Das heißt, der sagt, wenn wir Intellektuellen uns über die Populärkultur und ihre Klischees abhauen, dann hauen wir uns über die Kunst der Leute unten ab. Und das ist Ausdruck einer undemokratischen Gesinnung. Wir tun das erst, seit es eben Massen- und Populärkultur gibt, das heißt, seit es die Trennung in Arbeit und Freizeit gibt, seit es eben das Geld für die Lugner City gibt und seit es die Urbanisierung gibt. Das Buch von Kerry, die These ist interessant, das Buch ist gemein, weil es ihm einfach gelingt, den Autoren, die sich besonders kritisch über Populärkultur geäußert haben, auch gleich nachzuweisen, nicht nur wie elitär sie waren, sondern dass sie auch einfach diese Massen teilweise ausrotten wollten. Also D.H. Lawrence, der Autor der Lady Chatterley, hat ganz interessante Pläne gehabt, wie man die sogenannte Proles vergasen könnte und damit die englische Rasse verbessern könnte. Und gleichzeitig hat er eben das Äquivalent zu diesen Untüchtigen in ihrem literarischen Konsum gefunden. Ja? Also das ist einmal die Kerry-These, für die es einiges Material gibt. Es hat vor allem die sozial engagierte, die linke, die fortschrittliche Intelligenz sich an der Populärkultur immer gerieben. Die österreichische Sozialdemokratie beispielsweise hat ungeheuer gegen die Dienstmädchenromane polemisiert, also armes Mädchen heiratet reichen Mann, wie es halt die Arztromane der späteren Zeit waren. Und das geht bei uns zurück bis zum Verbot des Volksstückes durch die Jesuiten. Die zweite Position ist die Position von Max Horkheimer und Theodor Adorno in ihrem Buch Die Dialektik der Aufklärung. Da ist ein Kapitel drinnen über die Kulturindustrie. Das ist das große Verdienst der beiden, dass sie diesen Term gefunden haben. Ja, also Kulturindustrie, Cultural Industry und in einer modifizierten Form die Creative Industries oder die Kreativwirtschaft, das sind ja heute Schlagwörter. Damals war das ein sehr kritischer Ausdruck. Die Kulturindustrie liefert die falsche Versöhnung. Das ist eine internationale, totalitäre Struktur, die jenseits der politischen Systeme über der ganzen westlichen Zivilisation liegt und die sozusagen die wahre Macht darstellt. Es ist einiges dazu zu sagen, ja, es ist dazu zu sagen, dass vieles von dem, was wir heute als Hochkultur perzipieren, in seiner Anfangszeit ja auch Populärkultur war. Shakespeare war ein Schauspieler, der sich irgendwelche Plots von rivalisierenden Kompanien gekauft hat und sie dann halt mit seinen Leuten ein bisschen umgeschrieben hat nach dem Werkstättenprinzip. Da gab es wahrscheinlich einen, der für die Schimpfereien zuständig war und einen, der für die Liebesszenen zuständig war, wie in den Atelierwerkstätten, wo einer die Gesichter gemalt hat und einer die Papageien und einer den Himmel. Und auch Molière war ein keineswegs von der Intention her ein Vertreter der Hochkultur. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen letztes Mal, wenn ich das Thema angerissen habe, schon meinen fiktiven Lebenslauf geschildert habe. Ja, ja. Mit Crossdresser. Ja, habe ich gemacht. Ne? Also die Rezeption ändert das und Horkheimer Adorno haben eben auch Orson Welles und Alfred Hitchcock und natürlich Louis Armstrong attackiert. Und zwar ist da der Punkt, die Ablenkung vom Alltag, und wenn wir jetzt zu Jelinek zurückkehren, das ist ja für sie etwas Positives. Und gleichzeitig der Eskapismus von der Realität, der einfach falsche Denkmuster und falsche Handlungsvorgaben schafft. Also wir wissen heute mehr über sozialen Konformismus, als es zur Zeit von Horkheimer und Adorno war. Wir wissen, dass die Moralmaschine sozusagen eines Landes durch seine Populärkultur läuft und dass das zumindest das wichtige Auskunftsmittel über die Sichtweise eines Landes gibt. Es gibt noch andere Positionen, die für Jelinek wichtig sind. Das eine ist die Camille Paglia, dass man sich doch einmal die Populärkultur anschauen soll, ob sie nicht von Archetypen bevölkert ist, wie das heute in einem Referat im Seminar geschehen ist, indem man einfach auf die archetypische Wiederkehr von aktuellen Ereignissen wie an Städten hingewiesen wurde. Also bei der Paglia ist das simpler, da ist der Schwarzenegger der Herkules, die arbeitet ein bisschen mit dem Roland Barthes, mit den Mythen des Alltags. Und dann gibt es den Punkt, dass die Populärkultur, und zwar im Speziellen der Film und der Jazz, einfach neue Techniken geliefert haben. Und das ist sehr wichtig. Der Jazz hat die Methode der Improvisation geliefert. Das heißt, man spielt nicht den vorgegebenen Text. Natürlich weiß ein erfahrener Jazzmusiker, wenn er das 87. Mal Night in Tunisia spielt, schon ungefähr, was er an einer bestimmten Stelle tut, und der Schlagzeuger reagiert auch auf ihn. Aber prinzipiell kann es immer wieder sein, das sieht man an den Platten von Live-Aufnahmen, dass etwas Neues geschieht und dass etwas verändert wird, dass ein Thema verändert wird, dass etwas Neues auftaucht, dass etwas fragmentiert wird. Ella Fitzgerald singt zeitgleich zur Erscheinungsform von Wir sind Lockvögel, Baby in Montreux. Big noise come from Winnetoka, you will not get more from this song. Und dann fängt sie an mit Old MacDonald at the farm. Yeah, yeah. Das heißt, sie zitiert nur den Anfang von diesem Big noise come from Winnetoka. Sie spielt mit der Erwartungshaltung, das ist eine selten gespielte, sehr schwierige Melodie, die eigentlich über den Bass gesungen wird, und dann verlässt sie das und geht hinüber in den ganz konventionellen Old MacDonald, den sie allerdings mit einem Skat-Solo bereichert, das einmalig ist, deswegen ist die Geschichte auf Platte erschienen. Ja? Das heißt, das ist eine neue Möglichkeit. Das ist uns heute selbstverständlich, aber wenn man das rekonstruieren will, wie das entstanden ist, muss man auf diese Anfänge zurückgehen. Und der nächste Punkt sind die Schnitttechniken im Film, die ganz einfach die Lizenz zum übergangslosen Springen von einer Handlungsebene auf die andere geben. Sie müssen sich das einmal anschauen, in den Briefen Theodor Fontanes an seine Frau. Das muss eine gute Ehe gewesen sein, weil er hat seine Arbeitsprobleme als Schriftsteller mit ihr besprochen. Ja, und ich muss Ihnen einmal sagen, Texte, wo Schriftsteller aus der schriftstellerischen Perspektive über ihre Schriftstellerei sprechen, sind relativ selten. Und er hat eben einfach die Schwierigkeit gehabt, soll er jetzt lange Kapitel machen, soll er kurze, wie kommt er von einer Szene in die nächste? Und da hat der Film ja etwas Gigantisches geändert in unserer Lesehaltung. Ja? Also wir sind überhaupt nicht überrascht, es gibt natürlich bereits den Film nachgearbeitete Texte. Ich habe gerade gelesen, Relentless, vergessen Sie das, von Joseph Simon. Das ist dem 24 Hours nachgearbeitet. Ja? Also das spielt auch in einer ganz kurzen Zeit. Und da ist praktisch nur die Enter-Taste für den Absatz. Verändert den Ort und verändert die Zeit. Aber dass uns das möglich ist und dass wir damit mitgehen, das kommt aus dem Film. Und der nächste Punkt ist dann eben die Collage, über die wir noch ein wenig zu sprechen haben werden. Bekannt angefangen hat es sozusagen mit den Fotokollagen. Zu Unrecht John Hartfield, ein deutscher kommunistischer Grafiker, als der Erfinder der Fotomontage. Der hat also antifaschistische Fotomontagen gemacht, wo er eben einfach den Adolf Hitler in die unmöglichsten Situationen gesetzt haben. Tatsächlich scheint es auch hier Karl Kraus gewesen zu sein, der, indem er einen seiner Feinde vor das Parlament gesetzt hat, der hat ihn rausgeschnitten aus einem Jahrbuch des Wiener Pressewesens, nämlich den Herausgeber der Neuen Freien Presse, angeblich die erste Fotokollage geschaffen hat. Aber das Wichtige ist, eine Fotokollage reißt etwas aus dem gewohnten Text und produziert damit einen neuen Sinn. Ja? Und das Verfahren, das eben mit dem finnischen Verfahren in einen engen Zusammenhang steht, war zuerst am grafischen Gebiet breit. Der Maler, der surrealistische Maler Max Ernst beispielsweise, hat Fortsetzungsromane, illustrierte aus dem 19. Jahrhundert, und hat aus denen Fotoromane gemacht, ja, die also sozusagen eine Kurzfassung dieser tausendseitigen Wälzer nach dem Muster von Wilkie Collins, die weiße Frau, also so mysteriöse Familiengeschichten, wie wir sie auch aus Schillers Räuber kennen, mit eingesperrten Ahnen, das ist vielleicht jetzt nicht gut, von eingesperrt zu reden, aber Ernst hat also das kollagiert und die Wiener Gruppe hat das übernommen, ganz besonders auf dem grafischen Sektor Gerhard Röhm, der unzählige Bravo-Hefte zerschnitten hat und diese Teenager-Illustrationen in neue Situationen gestellt hat. Ja? Also eben, da konnte man das, was in Wir sind Lockvögel, Baby, sprachlich gesagt wird, konnte man das sehen. Ich nehme ein fiktives Beispiel. Conny rettet rettet Robin aus Batman aus dem Wahnsinn. Nicht? Es gibt das Lied von Conny Frobös, pack die Badehose ein und dann gehen wir raus zum Wannsee. Und es gibt den Robin von Batman und man schneidet das aus und man klebt das zusammen und man hat einen neuen und vollkommen überraschenden, eine überraschende Geschichte. Weil was hat die quicke Göre Conny Frobös mit diesem Subtextuell kindsmissbrauchten Robin im Wahnsinn zu tun. Ja? Also da entsteht etwas Neues und als Projektionsfläche für Elfriede Jelinek waren hier zwei Systeme. Das eine, die eben immer noch bestehende österreichische Kulturindustrie, Kaiser und das Wäschermädel habe ich letztes Mal schon erwähnt, den Heimatfilm, der dann langsam hinübergegangen ist in die Fernsehfamilie und in die damals noch marktdominierenden deutschen Serien mit dem Klaus-Jürgen Wussow als Professor irgendwas bis hin zu den amerikanischen Serien und dann plötzlich dem Bruch, und das war eben der Punkt, wo auf jeden Fall Adorno und Horkheimer ihre Gültigkeit verloren haben, zur befreienden amerikanischen Populärkultur. Das heißt, das grundsätzliche Verhältnis einfach dieser Generation zur Populärkultur war ein gebrochenes. Weil auf der einen Seite es eben noch diesen Heimatfilm gab mit seinem ungebrochen autoritären Verhältnissen, dem wohlwollenden Bürgermeister und dem Dorfpfarrer und den Polizisten, die da so als Trias über dem Ganzen geschwebt sind und irgendwelche Peter Kraus oder sonstige Jugendliche vor allzu schlimmen Streichen bewahrt haben. Und auf der anderen Seite eben der befreienden amerikanischen Populärkultur, wo der Jimi Hendrix in Purple Haze seine Gitarre zertritt und dann die amerikanische Fahne aus Protest gegen Vietnam verbrennt. Das ist ein Spannungsverhältnis. Ich muss sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob im österreichischen Heimatfilm nicht schon damals eine ironische Komponente gelegen ist. Ob also, um das auf einen Namen zu bringen, Waltraud Haas, die Wirtin von Weißen Rössel am Wolfgangsee, die Tralle Fäsche, ob das nicht eine getarnte Ironikerin ist. Weil ich Ich weiß es nicht, wie die Rezeptionshaltung des Publikums damals war, ob man das wirklich noch ernst genommen hat. Ja? Das heißt, ob nicht in den Peter-Alexander-Filmen oder in den Heinz-Erhardt-Filmen über diese Radfahrer, ob da nicht schon eine ironische Selbstkritik drinnen steckt. Ich glaube, dass das heute ja noch dazugehört, dieses Spiel mit der Entrüstung über das Klischee. Und ich denke mir, damit man entweder ein Sprachgebilde wie hier werden Sie geholfen erfindet oder glaubhaft in die Kamera spricht, muss man schon ein bisschen intelligent sein. Das heißt, die Entscheidung, die dumme Blonde mit der großen Brust zu geben, hat eine ironische Komponente. Und die Marilyn Monroe zum Beispiel, die aus einem bildungsfernen Milieu stammte, hat einfach diese Kurve nicht gekratzt, hat das nicht begriffen und ist daran unter anderem auch zerbrochen. Also wenn auf Populärkultur referiert wird, dann referiert sozusagen eine Form von, um nicht zu sagen referiert, Kunst auf Kunst referiert eine Form von Kreativität auf eine andere Form von Kreativität. Und das ist in der zeitgleichen Pop-Art ganz extrem gewesen. Wir wissen nicht, ob zum Beispiel Roy Lichtenstein, das ist der, der diese Comiczeichnungen gemacht hat, ja, ob das ein Ironiker war oder ob er einfach diese Comiczeichnungen bewundert hat. Ja, so wie es Leute gibt, die japanische Mangas bewundern und sie nachzeichnen, so wie wenn sie in den Kunstsupermarkt in der Westbahnstraße gehen, da gibt es einen, der bewundert chinesische Comics und projiziert das auf die Wand und zeichnet das nach und verkauft das dann, oder ob das eine ironische Komponente war. Sicherlich war beispielsweise oder ist dieser letzte, einer der letzten Nachfolger der Pop-Art, nämlich der Jeff Koons. Sagt Ihnen der was?
Ja.
Das ist also sicherlich ein Ironiker. Ne? Nun, der macht nichts anderes. Goldscheider war gerade eine Ausstellung im Wien-Museum. Das waren Keramiker, österreichische, jüdische Keramiker, die dann in die Vereinigten Staaten gegangen sind, die einfach immer tolle Sujets hatten und sowohl in Österreich kommerziell sehr erfolgreich waren, wie auch in England und in den Vereinigten Staaten. Die haben immer so 20er-Jahr-Girls gehabt aus Porzellan, aber auch deutsche Schäferhunde und ähnliches. Und das alles war sehr naturalistisch, wenn man das Wort verwendet, kitschig. Und der Jeff Koons hat nichts anderes gemacht, als dass er diesen Goldscheider-Stil eingesetzt hat und zum Beispiel eine riesige Statue des Schimpansen von Michael Jackson gemacht hat. Mit einer Auflage von 2 Stück, ein Stück hat Michael Jackson gekauft, das können Sie jetzt zusammen mit der Ranch Neverland erwerben. Und das zweite ist im Kunst. Bei ihr kommen alle Motive vor, aber sie hat eine ganz interessante Spaltung. Sie braucht eben ganz im Gegensatz zu Kunz oder Lichtenstein, die das heroisieren, sie braucht eben ein bisschen das Negative. Das heißt, sie muss das ein bisschen lächerlich machen. Ja? Es kommen immer wieder direkte Zitate oder Variationen aus der Trivialliteratur vor, besonders stark in Michael, da kommen wir dann noch dazu. Und sie spielt mit den Zuordnungsmechanismen dieser Literatur. Otto ist einmal ein böser, Zitat, brutaler Schläger und Killertyp, manchmal aber auch ein edler, die Frau ist manchmal die Mutter eines Otto, manchmal ist sie schwanger, das wechselt ständig, aber sie schleicht sich mit einer ganz starken Konsequenz in dieses System der Heftung, wie man das genannt hat, hinein. Superman, ich zitiere, liegt bauts da, er war über seine dicken Beinchen gestolpert. Also, das ist das, was ich meine mit den negativen Zuordnungen. Ja? Sie kann nicht, wie das beispielsweise in den Comics des Sin City Zeichners geschehen ist. Diese Sachen, mit Bruce Willis ist das verfilmt worden, diese Sachen als großartig nehmen, sondern sie muss den Superman lächerlich machen, als einen, der über die dicken Beinchen stolpert. Ja? Und zwar nicht, es gibt eine tolle Batman-Paraphrase, wo der Batman ein Trunkenbold ist und einen Burnout hat und Gotham City ist total verfallen und er schleicht sich nur noch so durch die Stadt und wird allmählich zu einer öffentlichen Gefahr, weil er ein bisschen dement ist und zweimal den Schurken laufen lässt und den Polizisten erschlägt und ähnliches. Ja? Also sie geht bei dieser Auseinandersetzung, und das ist einer der Gründe, warum ich den Carey referiert habe. Weil wenn man das so angeht, dann macht man sich über die Rezipienten ein bisschen lustig. Ne? Dann geht es gegen die Rezipienten. Also wenn man wieder Roy Lichtenstein oder wie zum Beispiel Helmwein, der den Jeff Barks, den Chefzeichner von Walt Disney, so bewundert. Und Helmwein hat ein paar Barks-Figuren mit einem eigenen Strich nachgezeichnet, aber mit allen Signaturen der Bewunderung. Ja? Das ist also die eine Möglichkeit. Und die zweite ist, dass man eben diese Figuren auch ein bisschen lächerlich machen kann. Ottos Identität ändert sich mehrmals. Einmal ist er eine internationale Berühmtheit, dann ist er ein Marxist, dann ist er der junge Doktor aus den Arztromanen, aber gleichzeitig ein genialer Chirurg und Dämon, der gleichzeitig ein Rennfahrer, Teufel und Idol ist. So eine Potenzierung von positiven Eigenschaften in einer Figur gibt es bei dem Sänger Hoagy Carmichael mit dem Song Doctor, Lawyer and Indian Chief. Also da wird einer besungen, der ist Arzt, Rechtsanwalt und Indianer. Bei Carmichael ist das aber auch schon ironisch. Ja? Also es hängt einfach, wenn man an eine Figur das alles draufhängt. Das ist, ich habe einmal eine erotisch sehr wählerische Freundin gehabt, der ich gesagt habe, als Ehemann suchst du den Professor Rabbiner von der Millionär ist. Nicht? Das ist ja dann auch schon, da beginnen bei dieser Multiplikation von Zeichen, beginnt eben das Ironische, sie bringt total fantastische Figuren wie den Fu Manchu rein und den setzt sie dann in den Heimatroman, in die Literatur der Provinz und in den Porno. Ich habe den Namen schon einmal genannt und er wird noch zwei oder dreimal fallen. Es ist hier ein bisschen eine Vorläuferschaft zu Quentin Tarantino. Ja? Wobei Quentin Tarantino mit Pulp Fiction halt aus dieser Lichtenstein-Jeff-Koons-Linie kommt. Das heißt, der nimmt das wirklich ernst und macht das so. Ja? Also die Szene, wo der Admiral kommt und dem kleinen Bruce Willis sagt, das ist die Uhr, die hat dein Vater 10 Jahre lang in seinem Garten vor den Vietnamesen gerettet, die wird auf Ernst gemacht. Und es ist nicht so, dass jemand über seine dicken Beinchen stolpert. Wichtig ist mir etwas an diesem ungeregelten Herumblättern in Trivialliteratur, die sie sicher zu Hause gehabt hat, so wie sie für Steckenkrone Stange 1 Jahr lang die Kronenzeitung abonniert hatte, und sie ist da so durchgezählt. Wichtig ist, dass hier Identitäten aufgelöst werden zugunsten von Klischees. Und das ist etwas, was sie braucht, einerseits, ja, dass ihre Figuren sozusagen identitätslos sind und Träger von öffentlichen Zuschreibungssystemen. Und der zweite Punkt ist, sie benötigt dafür nicht die, sagen wir es einmal, populistisch hochgestochene damalige französische Philosophie, dass es das Individuum nicht gibt, dass es die Diskurse gibt, die durch den Körper gehen und die ihn bestimmen, sondern sie macht das auf eine ganz einfache Art und Weise. Es gibt in der Trivialliteratur etwas, was unsere Handlungsschemata sozusagen beeinflusst. Also es gibt eine Macht, die durch unseren Körper geht, und das wird sie dann ja in den Liebhaberinnen an der Figur der Paula zeigen, wie das passiert. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, er wurde bei der vorletzten Biennale gezeichnet. Ihr Lieblingsfilm ist Cat People von Jacques Tournier. Das ist der Regisseur, der einen der berühmtesten Film Noirs gedreht hat, Out of the Past. Und in Cat People geht es also um ein sehr rätselhaftes, magisches und ungeklärtes. Und sie hat mit Hilfe der Populärkultur daraus ein künstlerisches Verfahren gemacht. Ein zweiter Punkt ist, dass sie Crossovers macht, das heißt, dass sie Dinge zusammenschneidet. Bitte, ich habe das letzte Woche schon, das Zitat. Am Städten um Mitternacht ist eine gespenstische Stadt. Und das ist natürlich ein unwahrscheinlicher Satz, weil das ist einer dieser harten Sätze, mit denen diese Raymond Chandler und Dashiell Hammett-Krimis beginnen, ja, mit den Helden, mit den illusionslosen Helden, Philip Marlowe. Dann teilweise von John Ford oder von John Huston verfilmt wurden, mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle. Nur ist es eben verfremdet, weil es ist nicht Los Angeles, sondern es ist am Städten. Ja? Und damit kriegt der Satz einen ganz anderen Kontext. Er steht in einer relativ breiten Linie der österreichischen Literatur. Peter Handke hat im kurzen Brief zum langen Abschied ja diesen Teil der Populärkultur, also eben die Chandler-Romane in ihrer Verfilmung durch John Ford, genau abgearbeitet. Das ist die Geschichte eines Mannes, der einer Frau, die ihn verlassen hat, durch den amerikanischen Kontinent nachreist, sie dann findet, und der mythische John Ford, also der Regisseur von Stagecoach mit John Wayne, der stiftet dann in einer gewissen Weise die Versöhnung. Die Steiermark ist nicht grün, Die Steiermark ist vielmehr gelbes, unfruchtbares Wüstengebiet, muss ich hier mal vorausschicken. Also, hier wird ein Sinnzusammenhang zerstört, aber man weiß nicht, warum das dort geschieht. Der Satz steht isoliert da, es geht nicht mehr weiter um die Steiermark. Der Satz enthält ein Versprechen, ja? Hier beginnt jetzt ein angeheimer Roman, beispielsweise, wie die damalige österreichische Literatur so geschätzt hat. Hier läuft jetzt irgendwas, aber sie verlässt das Ganze. Etwas, was sie nicht verlässt, ist, dass es immer wieder Nazis gibt. Das ist relativ früh für unsere Literatur. Heimat, in Anführungszeichen mit allen Accessoires, ist eben Nazi. Es gibt den Nazi-Schnee, wie bei Thomas Bernhard die Nazi-Suppe. Generell ist auch die Natur faschistisch. Das ist also eine frühe Absage an die Grünen. Und das ist gleichzeitig wohl das erste Mal, weil das die Natur faschistisch ist, werden wir wahrscheinlich nicht unterschreiben. Das ist ein sehr extensiver Faschismusbegriff. Aber es gibt eben eine sozial-darwinistische Denkweise, die mit Natur verbunden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie die meint, weil auf diese Denkweise wird sie immer wieder rekurrieren. Damit haben wir eine Kontinuität in ihrem Werk und in ihrer Haltung gegenüber Österreich gefunden, nämlich die Absage an das falsche Bier. Ihre Lektorin hat einmal gezählt, dass das Wort Bier in Stecken, Stab und Stangl, also ihrer Auseinandersetzung mit der Kronenzeitung, 362 Mal vorkommt. Und das ist übrigens auch ein Bier strickender Frauen. Das ist immer das Wir der Täter und das ist immer, also der Stangl, nicht? Stangl war ein Kommandant eines Nebenlagers von Auschwitz oder Buchenwald, von Auschwitz. Und über den gibt es ein berühmtes Buch von Gitta Sereni. Und den hat sie sozusagen parallel geschnitten mit der Kronenzeitung. Ich finde, dass das relativ, so wie schon in ihrem ersten Buch, wo das nicht so klar war, eine relativ frühe Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und seinen Folgen war. Wenn man von Lebert, Wolfshaut und Fritsch, Fasching und natürlich Thomas Bernhard absieht, dann hat die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ja überhaupt extrem viel von der Populärkultur gewonnen. Ja? Also das hat mit der amerikanischen Fernsehserie Holocaust aus 1978 begonnen. Wenn Sie diese Serie heute sehen, dann lachen werden Sie nicht, aber Sie werden entsetzt sein, weil das so vollkommen daneben liegt. Und das geht hinauf bis zu Schindlers Liste, dass ein Film, der unser heutiges Bild geformt hat. Das ist alles Populärkultur. Es sind sehr viele Sexualisierungen in diesem Text. Bei ihr hat politische, gesellschaftliche oder kulturelle Gewalt ein manchmal auch fantasiertes, sexuelles Äquivalent. Ich habe schon mehrere Male darauf hingewiesen, das war die Zeit der Wiederentdeckung des Marquis de Sade. Michael Siegert hat in der Zeitschrift Forum die Philosophie im Boudoir nachgedruckt. Das ist also eine Geschichte, wo zwei Libertins unter Beiziehung eines Gärtners
eine Wirkung in das Leben eines Wüstlings, eines leiblichen Wüstlings einführen. Und das ist auch die Zeit gewesen, wo Pasolini die 120 Tage von Sodom verfilmt hat. Jelinek hat als Kontinuum daraus das genommen, dass die Verdinglichung des Körpers durch den Blick eine gewalttätige Komponente hat. Das wird sie noch mehrere Male wiederholen. Was auch immer sie collagiert, und das ist der Unterschied zu den zielgerichteten Collagen von Hartfield, von Ernst, von Karl Kraus, es gibt kein Ergebnis. Also es gibt keine Spannung, wie sie etwa im Grimme herrscht, oder es gibt keine Erregung, auch in den sexualisierten Szenen nicht. Alles hat sich verselbstständigt. Sie bricht manchmal mitten im Absatz, das geht also über die Filmschnitttechniken hinaus, die Geschichte ab, springt in die nächste Geschichte rein, erzählt einige Zeit später eine neue Variation der Geschichte, das von den Ärzten und den Anwälten ermordete Backstreet Girl taucht plötzlich wieder auf. Was geschieht, ist folgenlos. Das ist einfach ihr Verfahren. Das vergessen Sie bitte nicht. Ja? Also so macht sie das, dass sie Ordnungsprinzipien zerstört. Ich sage das deswegen so nachdrücklich, weil ihr später bei jenen Texten, die sie nicht mit dem Etikett Pop versehen hat, und das ist vor allem der Roman Die Kinder der Nacht, der ja dramatisch schlechte Kritiken gehabt hat, immer wieder vorgeworfen wird, sie hätte ihre Figuren nicht im Griff. Ja? Und das ist der Grund, warum ich das Verfahren jetzt so genau beschrieben habe, weil da einfach drinnen steht, der Verzicht auf die Kontrolle der Figur. Ja? Also Karl Kraus hat gesagt, die Sprache beherrscht der Komi, meine Sprache macht mit mir, was sie will. Bei ihr würde das heißen, ihre Figuren machen mit ihr, was sie wollen. Sicher gibt es auch Texte, wo sie mit einem Ordnungsprinzip arbeitet. Die Klavierspielerin ist ein Ganzes und ist ein geordnetes Ganzes und die Nora ist ein Ganzes und ein geordnetes Ganzes, aber hier kommt das eben noch nicht vor. Oder wenn, dann gelegentlich und unverbindlich. Es ist wie bei einer Autopsie, wenn man sozusagen Mageninhalt, verdaute und unverdaute Reste hat. Ja? Da steckt also sicherlich eine Attacke gegen die Konsumenten drinnen, die nicht konsumistisch ist. Immer wieder kommen auch Textstellen aus Schlagern vor, von den Rolling Stones, Mother Standing in the Shadow, und immer ist es skurril. Ich lese Ihnen nur ein paar Beispiele vor, die Sie später dann noch finden werden. Als Elisabeth merkt, dass es ernst wird, ist es für sie schon zu spät. Werden Sie in abgewandelter Form in Gier finden, in der Passage, wo eine Frau dann ermordet wird. Oder Emanuels Tante trägt zu jeder Jahreszeit Schweißblätter. Auch im Winter und verschenkt die vollgesaugten Blätter an beliebige männliche Passanten aller Altersstufen. Das sind aber nicht die Schweißblätter des Sebastian Leitner vom Kurier vom letzten Mal, sondern das ist eine ihrer Ideen, das ist ein ironisch transformierter Marxismus von einem unentwegten Produzieren. Wir sind Natur,
Wir sind in einer permanenten Bewegung, ständig stirbt auf uns etwas, Hautzellen und etwas Neues kommt dazu, der Schweiß. Wir haben etwas Maschinenhaftes an uns. Das ist deswegen wichtig, ich habe Ihnen letztes Mal schon bei Glykolith gesagt, die Sexszenen haben etwas Maschinenhaftes. Ja, und das ist jetzt auch bis hinauf zu diesem Bruch ab ungefähr 89 etwas, was in ihrem Werk integriert ist. Am Schluss explodiert eine Bombe. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich das vorlesen soll. Wo war all die fröhliche Überlegenheit des Osterhasen? Er neigt sich zu Ingeborgs Büstenhalter herab und verbirgt das glühende Gesicht in den blonden Achsellocken. Potztausend, seine frische Stimme klingt ja heiser. Macht das die Erregung? Peter Alexander, der für den Film Zum Teufel mit der Penne gemeinsam mit Heintje vor der Kamera stand, ist von der Stimme des holländischen Wunderknaben sehr beeindruckt. Wenn er mit seinem Tenor durch den Stimmbruch kommt, wird er ein zweiter Beniamino Schili, sagt er anerkennend. Der Stimmbruch ist es auch, der Heintjes holländischen Manager Adi Kleingeld Sorgen bereitet. Das Schlimmste, ihm bleiben so viele Themen verschlossen. Er kann nicht von Cowboys, Liebe und Legionären singen. Osterhase steht salutierend auf der Eisscholle. Seine gelbe Banane ähnelt seinem lockigen Schweller, so spielt der Wind mit ihr. Also ich glaube, ich habe Ihnen das korrekt wiedergegeben, wie sie arbeitet, und Sie sehen das aus dem Vorgelesenen. Das 73. Kapitel, das Schlusskapitel lautet: Und zu den anderen sagt Brian Jones, das ist der Ex-Stones, springt aus dem Fenster, es zieht in diesem Haus gewaltig. Ja, das heißt, Parodie ist das keine. Sie nimmt die Populärkultur als einen gegebenen Kosmos, durch den sie einfach ihre Leserinnen mit freier Assoziation durchführt. Damit sie diesem Verfahren eine gewisse Dignität zustehen, würde ich mal beiläufig fragen, was Goethe in Faust II mit der Mythologie getan hat. Ja? Also wenn Sie sich einmal den Kommentar zu Faust II kaufen, ja? Und sich einmal anschauen, wie viele Figuren da angespielt sind, Figuren, die wir teilweise nicht mehr kennen, dann geschieht da was Ähnliches wie hier. Das ist auch eine Montage und das zielt auch auf den Bildungsstand eines jeweiligen Lesers ab und erweckt eine sekundenlange Assoziation, die aber einfach nicht korrekt sein muss. Das ist wichtig. Ja? Also aus dem Kommentar, ich bin ja völlig ungebildet, aber lesen kann ich, aus dem Kommentar entnehme ich, dass es da sekundäre mythologische Figuren gibt, denen Goethe eine ganz eine andere Funktion zuschreibt oder mit denen er Name-Dropping betreibt, wie das hier mit Brian Jones geschieht. Das heißt, das Verfahren hat zwar in der Moderne seine Konjunktur, ja, es ist aber nicht so neu, wie es sich selbst dünkt. Und wer als kompetenter Leser mit meinem Kommentar den Faust II durchliest, der wird eben auch feststellen, dass man hier in eine Willkürlichkeit und in eine Zerstörung sozusagen des Ganzen hineinkommt. Also nachdem ich Ihnen Goethe letztes Mal schon als Karl Lagerfeld vorgestellt habe, möchte ich Sie jetzt auf das Quentin Tarantino-hafte von Faust 2 verweisen. Ja? Goethe nimmt in einem bestimmten Ausmaß, Sie sind in, nein? Ja? Nimmt also wie Tarantino, nur ist es halt eben nicht die griechische Mythologie, mit der Tarantino arbeitet, sondern es sind die Groschenheften. Aber es ist genauso, wie er diese Zusammenhänge zieht. Bert Brecht hat einmal gesagt, ich bin ein Gegner des geistigen Eigentums. Das war, wie man ihm draufgekommen ist, dass er mit flotter Hand einige Verse Rimbauds und einen in der Übersetzung eines Wieners, der sich K.L. Ammer nannte, in Wirklichkeit Klammer hieß, in der Dreigroschenoper veröffentlicht hat, und der hat ihn dann geklagt und hat Geld bekommen und hat sich daraufhin in Grinzing den Dreigroschenheurigen eröffnet, den es aber nicht mehr gibt. Und da hat der verbitterte Brecht, der zahlen musste, gesagt, dass er ein Gegner des geistigen Eigentums ist. Was da ist, darf benutzt werden. Ja, und das antizipiert in einer gewissen Weise das Netz, und das antizipiert das Copy-and-Paste-Verfahren, und das antizipiert das Regietheater mit seinen Hamlets im Bossanzug und den brutalen Verkürzungen der Schillerschen Räuber, wo es auf einmal nicht mehr heißt, Franz heißt die Kanaille und ihr seid so blass, mein Vater, weil die Regisseure einfach seit Piscator alle markanten Zitate rausstreichen. Sie hat sich dessen bedient, aber sie hat, und das ist ein wichtiger Unterschied zu Bert Brecht, dem war nämlich das geistige Eigentum gleichgültig, aber er hat kräftig die Finger drauf gehalten, und wie Herbert von Karajan hat er alles gefilmt, und er hat Modellinszenierungen gemacht, und er wollte in 80 Jahren noch so gespielt werden, und heute entscheidet die Barbara Brecht über die Frage, welcher Regisseur darf den Bert Brecht spielen, einer schläft, inszenieren, einer schläft, dürfte den Galileo Galilei nicht inszenieren, Zitat Barbara Brecht, wenn der schläft, den Galilei inszeniert, dann sitzen auf der Bühne 12 nackte Kardinäle und keiner im Publikum. Das heißt, das waren Leute, die für die Freiheit des geistigen Eigentums gekämpft haben, die aber ihr eigenes verteidigt haben. Während die Jelinek mit ihrem antizipierten Copy and Paste sich sozusagen freigegeben hat. Ja? Das ist auch ihre Entscheidung den Regisseuren gegenüber. Also diese frühmarxistische Position vom Literaturproduzenten und diese Position von der Körpermaschine, die etwas absondert, und von der Sprachmaschine, ja, das hat sie sicherlich nicht so ernst genommen, dass sie morgen beim Berlin Verlag oder beim Sessler Verlag die Rechte kriegen, ein Jelinek-Stück zu inszenieren. Aber prinzipiell, wenn sie den Leuten traut, wenn sie sie kennt, dann können die machen, was sie wollen. Und sie können sie auch überraschen mit einer riesigen Sexpuppe, die so aussieht wie sie und ähnliches. Das heißt, diese Texte haben etwas Materialienhaftes. Ja? Die intendieren nicht, das ist mir sehr wichtig, auf eine geschlossene Lösung oder auf ein positionelles, diese Geschichte mit dem Schulheft und mit dem Erziehen, das ist eine andere Form der Erziehung. Das ist eine Erziehung zu einer Freiheit der Interpretation und eine Erziehung zu einer Freiheit des Verständnisses und auch eine Erziehung zu einer Freiheit des Diskurses. Sie ist bei dieser Beschäftigung mit der Populärkultur geblieben. Das nächste Buch heißt Michael, leider die Ausgabe das neue Buch verschmissen, ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft. Diese Reihe Robert, das neue Buch, habe ich schon erwähnt. Die hat sehr viel, so hat das ausgesehen. Wenn Sie das in einem Kistel sehen, kaufen Sie es. Das war, und zwar deswegen, weil die sind jetzt sehr gesucht. Das war eine Reihe, die versucht hat, die Lücke zwischen Literatur und Politik zu schließen. Und das war auch eine Lücke, die versucht hat, einen Konflikt zwischen der deutschen linken Literatur und der österreichischen Literatur zu vermitteln. Also wir hatten auf der einen Seite in Deutschland ein bisschen beeinflusst von der DDR, vom Bitterfelder Weg, also der linke Schriftsteller geht in die Produktion und lernt von der Arbeiterklasse und lebt eben in diesem Chemiekombinat Bitterfeld, haben die das beschlossen. Und das wurde modifiziert in Westdeutschland, im Fischer Verlag, in der Reihe Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Und auf der anderen Seite hatten wir die Österreicher, die auch ohne Zweifel links waren, die sich aber irgendwo entweder mit formalen Experimenten beschäftigt haben oder beispielsweise wie Michael Scharang im Charlie Traktor eine durchaus ironische Beziehung zu dieser Arbeitswelt gehabt haben oder wie Gustav Ernst. Und diese Rowohlt-Reihe wollte also diese zwei Ströme zwischen der deutschen und der österreichischen Weise schließen. Von Jelinek ist dort auch von ihr selbst nicht wirklich publikationsreif gemachte Übersetzung von Thomas Pönschens Gravity Rainbow. Das heißt auf Deutsch das Ende der Parabel. Das ist der, von dem sie gesagt hat, der Nobelpreis ist nichts wert, weil ihn der Thomas Pynchon noch nicht hat. Es ist wie G. Day Salinger, einer der großen Unbekannten der amerikanischen Literatur. Ist der ein Begriff? Ja. Pynchon. Gut. Und der ist diese Übersetzung ist eben auch in Rowohlt das neue Buch erschienen. Also Michael, der Name ist vieldeutig. Das war einfach, das Buch ist 72 erschienen, damals einer der populärsten Sympathien. Ja? Also das waren die Sympathieträger par excellence in der Populärkultur. Ist Ihnen übrigens schon aufgefallen, dass viele ermordete Kleinkinder Kevin heißen. Das ist ein determinierender Name. Also die Kevins werden nicht alt. Das ist also, ich glaube, dass darin eine frühe Auseinandersetzung der Mutter mit dem Angstpotenzial eines und des Vaters eines extrem aktiven männlichen Säuglings steckt, in Erinnerung an die Filme Kevin allein zu Hause und Kevin in New York, und dass das einer der Gründe ist, warum diese armen Kevins so viele sterben. Ich führe darüber Statistik. Also das ist eben auch ein determinierender Name, und Michael, das war der Sympathiename, Gleichzeitig ist es ist mir nicht klar, was das bedeutet, auch der Titel eines Romanes, den Joseph Goebbels geschrieben hat. Und zwar auch eines sehr klischeehaften Romanes. Goebbels brauche ich nicht abschreiben. Goebbels war in seiner Frühzeit ein Linker und Michael ist ein relativ früher, ein ganz ein kleines bisschen expressionistisch angehauchter Stadtroman, der die Geschichte eines wurzellosen Intellektuellen, der dann sozusagen zurück in sein Volk findet. Das heißt, was diese beiden Romane auf jeden Fall gemeinsam haben, ist, dass sie Romane sind, die mit Klischees arbeiten. Hier der Weg vom frustrierten Linken zum Volksgenossen und hier, na, das werden wir gleich sehen. Hier geht es einmal direkt um die Plots von Fernsehfilmen. Kaum verhüllt tauchen auf der Willi und Thomas Fritsch, die Inge Meisel. Filmplot und Wirklichkeit sind untrennbar verschmolzen. Und das wird sie beibehalten. Und so sind auch Bambiland gearbeitet und so ist auch Babel gearbeitet. Ja? Ich sage Ihnen eh schon mehrere Male, einer der Gründe, warum ich auf diesem Frühwerk ein bisschen herumreite, ist, dass das Schlüsselentscheidungen sind, die sie getroffen haben und die sie in einer perfektionierteren Weise, die uns aber rätselhaft vorkommt. Also wenn wir nur Bambiland anschauen und Babel und wir finden manchmal den Irakkrieg gar nicht über einige Seiten, ja, und wir haben doch die Erwartungshaltung, es wird darum gehen, dann sind wir überrascht. Sie hat ein schönes Motto zum Realismus und zur Berechtigung von Kritik, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wirklichkeit, wenn hier einer stinkt, so bin das sicher nicht ich. Gehen Sie aber trotzdem ruhig immer dem Gestank nach. Das spielt in Ihren öffentlichen Äußerungen eine Rolle, schon vor der FPÖ-Attacke, dieses sich angegriffen fühlen und dieses sich wehren. Die zentrale Geschichte ist ziemlich am Anfang, wenn Sie die Taschenbuchausgabe haben, Seite 20 bis 23. Es ist ein simpler kleiner Plot, wie Sie ihn aus unzähligen Soaps kennen, und der wird relativ linear im Gegensatz zu Bukolit und zu Wir sind Lockvögel, Baby fortgeführt. Es ist die Geschichte von Michael, der eine schöne Frau heiratet und in der Firma des Schwiegervaters Karriere macht. Und es ist parallel geschaltet die Geschichte von Gerda und Ingrid. Wir sind schon ein bisschen in einem Vorgriff auf die Liebhaberinnen. Die sind Mädchen und sie sind nur Lehrlinge und sie scheitern. Ich habe das technisch sehr gut gefunden, wie sie den Ton getroffen hat, wie sie den Ton dieser Fernsehserie, und zwar eben nicht mehr in so Fragmentsätzen, die einem kurz ans Ohr kommen und dann geht es wieder weiter, wie wenn man von einem Hörspiel ins andere oder von einer Soap in die andere zählt, sondern in einer Fortführung der Geschichte trifft. Und sie hat einfach die Fähigkeit, durchs bloße Niederschreiben zu zeigen, wie die Dinge, die man so halt sagt oder die vielleicht in ihren Fällen nur mal die Großmutter gesagt haben, wie die einfach eine ungeheure Komik gewinnen. Ich möchte das nur an einem Beispiel zeigen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung. Sie alle kennen den Spruch, ja? Oder ab einer bestimmten Altersstufe haben sie Angehörige gehabt, die diesen Spruch gesagt haben. Und es ist ihnen noch nie das Unpassende dieses Spruches und das Ungeheuerliche dieses Spruches, weil natürlich gibt es schlechtes Wetter und man wird umkaut und die alten Damen brechen sich den Unterschenkel, Halsknochen, wenn der Kyrill unterwegs ist und alles Mögliche. Einmal, man liest diesen Satz und es ist auf einmal eine verwogen heile Welt, die hinter diesem Satz steht. Ja? Eine Welt der Abwehr, eine Welt, die das Eindringen von Katastrophen ins Leben leugnet. Obwohl der Satz natürlich was Grundvernünftiges hat. Nicht? Wenn ich jetzt, wenn es schüttet und ich komme jetzt so ins Kaffeehaus und bin war schon nass und sage zu meinem Anwalt Sauwetter und er sagt drauf, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung, dann hat er natürlich recht. Ja? Aber gleichzeitig als ein Lebensmotto und sie zieht das so heraus, als ob es Menschen gäbe, das habe ich Ihnen schon gesagt, die diese in dem Fall massenkulturhaften Sachen als Alltagsphilosophie verwenden. Und damit bekommt dieses Triviale, das uns dirigiert, eine gewaltige Kraft. Ich finde in diesem Punkt, dass sie der zeitgleich laufenden Konsumkritik, also diesen Vorwurf, wir konsumieren nur mehr und kommen deswegen nicht zur Authentizität. Ich warne Sie ausdrücklich vor dem neuen Buch von Benjamin Barber, Consumed, weil das ist wirklich ein Aufguss von 15 Jahre alten Sachen. Und wenn Sie den Benjamin Barber einmal bewundert haben, das kann einem ja passieren, dann wird er sich sehr enttäuschen. Während sie eben nicht auf diese Manipulation durch Werbung abstellt, sondern darauf, dass dieses Triviale, dem wir folgen, wie die Pavlovschen Hunde, eine ungeheure Kraft hat und das provoziert bei ihr nicht die Manipulation, sondern die Kraft des Trivialen provoziert bei ihr Gewalt. Ich zitiere, wir sagen zuerst, ist das aber ein schönes Haus, dann klopfen wir Nägel in die teuren Möbel und Bilder. Wir reißen die Tapeten runter und pissen auf den Boden, in den Kamin, in die Vasen, in den Springbrunnen. Es sieht aus wie etwas, das schon mal irgendwo passiert ist. Das heißt, das Weiß um seine Realität ist wahr und falsch gleichzeitig und ist eben zunächst einmal eine Soap mit Verwirrungen, mit Nebenbuhlern bis hin zum glücklichen Ende der Geburt eines Sohnes. Und dann gibt es eben die zweiten Realitäten der Soaps, die, wo es nicht eben gut geht, wo sie alles haben und dennoch unzufrieden sind. Und beide Arten von Soaps tauchen auf, die Perspektiven wechseln. Das ist eine Reminiszenz an ihr früheres Verfahren. Es erzählen die Oben und es erzählen die Unten. Es ist das trotz der Klassenlage der Figuren weniger Marx als mehr Nietzsche. Es geht um die Frage, wer darf authentisch sein? Das ist auch eine große Frage der Liebhaberinnen. Wer darf sich Authentizität leisten? Die Soap schreibt uns fest, sie ist eben diese Macht, die durch den Körper geht, das ist, wenn man will, ein Adorno-Aspekt dieser Arbeit. Ich illustriere das mit einigen Zitaten. In unzähligen Wiederholungen lässt sie die Inge Meisel, also eine Paraphrase der Volksschauspielerin Inge Meisel sagen, ich bin geil, ich bin dauernd geil, aber die Fernseher sind zu blöd, um das zu kapieren. Nazis sind auch hier präsent, da erzählt, wie bei Bernhard jeder, wer sein Idol ist, Brigitte Bardot, Jochen Rindt, Karl Schranz werden genannt, und dann kommt Adolf Hitler mit der Gleichschaltung, der größte Patriot seiner Zeit, obwohl er viele Verbrechen begangen hat. Aus der Soap kommt auch, und das ist eine präzise Antizipation der Liebhaberinnen, die wir nächstes Mal machen werden, wenn Sie es lesen, würde es mich freuen, das Management der Frau, und zwar vor allem das Management ihres Unterleibes als des wesentlichen Stückes, das ihre soziale Existenz definieren wird. Die Gitta ist schön, die Gerda ist hässlich von den zwei Lehrlingen, und von Anfang an ist da schon klar, wer es im Leben leichter haben wird, wenn er sich wirklich richtig verhält. Ansonsten, abgesehen eben von dieser Geschichte, kommen viele andere Geschichten vor, die angetippt werden. Mir ist es wichtig, dass unter dem Einschub Wirklichkeit zwei Buben einen Mord begehen. Das ist eine reale Geschichte, die wichtig ist später für den Roman, der verfilmt wurde, die ausgesperrt. An einer Stelle lässt sie ausgerechnet den Maler Ernst Fuchs, also einen Vertreter der Wiener Schule des fantastischen Realismus, also einer derjenigen, gegen die die Gruppe Wirklichkeiten, mit der sie sehr ein bisschen verbandelt war, angemalt hat, lässt sie den sagen, auf die Frage, was ihm Arbeit bedeutet, ist alles. Seit der Industrialisierung könnten die Menschen nicht mehr lieben. Das sei eine Grundkrankheit. Das ist ganz schön, wie sie sich um den Entfremdungsbegriff, der subtextuell in ihren Überlegungen drinnen liegt, einfach deswegen, weil das damals der Zeitgeist war und weil man damals alle möglichen Verhaltensformen damit benannt hat, wie sie sich um dem herumdrückt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Beschäftigungen in einer experimentellen Weise mit der Massenkultur. In diesem Text haben wir im Vergleich zu später eine relativ hohe sexuelle Zurückhaltung. Wir haben auch kaum direkte politische Bemerkungen. Es ist das eben auch ein Jugendbuch. Wenn man die Gemeinsamkeit der beiden Bücher nimmt, dann gibt es eine erzählende Figur, die im Konsens in beiden Büchern gegen das Erzählte schreibt. Das ist vor allem die Michael, und da kommen wir wieder zu dem John Kerry, ein bisschen auch eine Kritik an den Lesern, die das lesen und die das ernst nehmen. Aber gleichzeitig wird aus dieser Anti-Trash-Haltung etwas in Kunst hinübergeführt. Das hat ja die Marlene Streurowitz auch gemacht. Das kann man sich überlegen, ob man das vorwurfshaft mit dem Aspekt des John Kerrys liest, das heißt, ob man als Subtext unterlegt, der so etwas liest, über dem kann man sich lustig machen, oder ob man verteidigend sagt, in der Populärkultur sind eben die Archetypen, und die Archetypen sind schließlich auch in der Oper oder sonst etwas, und der junge Mann, der, weil er gut ausschaut und Manieren hat und zuverlässig ist, in ein reiches Haus einheiratet, der ist genauso ein Archetypus wie das Mädchen dann später in den Liebhaberinnen, das sich verschenkt und daher im Leben scheitert.
In jedem Fall, beiden Büchern gemeinsam ist eine entlarvende Psychologie bzw. Ästhetik, die zur österreichischen Tradition gehört. Es wird nicht ausgesprochen, aber wir ahnen bereits, dass sich ein Abgrund an Gemeinheit und Elend hinter all dem befindet. Und es beginnt auch ein Kampf gegen die Phrase, allerdings nicht ein Karl-Rauscher Kampf gegen die Phrase, da ist es ja die bildungsgesättigte Phrase, hier ist es eigentlich die an die kleinen Leute adressierte, nach dem Muster von Geld allein macht mich glücklich oder sonst etwas. Sie verdreht uns das Wort im Ohr, würde ich mal sagen, wie sie das ja auch mit der Handlung macht. Immer wieder finden sich Referenzen, ich glaube, dass ihr das damals schon bewusst war, auf Nestroy. Ich würde gerne einmal mit Ihnen den Unterschied bestimmen, aber da würde ich Sie bitten, dass Sie sich vorher den Nestroy-Aufsatz in elfriedejelinek.com anschauen, mit der ich Ihnen übrigens sagen kann, dass sie gestern angeblich ihren Roman abgeschlossen hat. Den können Sie also jetzt vollständig downloaden und wenn Sie es schaffen und ausdrucken und lesen, oder wenn Sie es am Bildschirm lesen wollen, dann lesen Sie es dort. Es ist, und das gilt auch für diesen Blockvögel, ein gesellschaftskritischer Text, der aber fröhlich ist und dennoch die Fröhlichkeit immer wieder umschlagen lassen. Es ist ein Text, der es nicht ernst nimmt. Und das ist mal insofern wichtig, bei den Liebhaberinnen nimmt man es ernst. Ja, auch wenn darin gestorben wird und Ähnliches. Der Text nimmt locker zur Kenntnis, dass unser Wunschpotenzial unendlich ist, dass die Werbung beispielsweise das sich zunutze gemacht hat und dass es in dieser Unendlichkeit Kontrollmechanismen gibt und dass Groschenromane eben ein Organ der gesellschaftlichen Kontrolle sind. Ja, damit möchte ich mit Michael aufhören. Gibt es Fragen, Kommentare? Irgendwas.
Nennen Sie ein paar berühmte Kerle. Nennen Sie ein paar berühmte Kerle.
Also der Hamburger, der da in der Diktatur ist, ist den Kevin. Monatelang. Ein Kevin ist weiter dran. In einer Nachlässigkeit. Also. Irgendwann einmal habe ich begonnen, mir was zu denken, als ich das alles sah.